Herzlich willkommen zum eHealthTech-Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute ist Dr. Lara Meyer bei uns zu Gast.
Lara hat in München und Kapstadt Medizin studiert und ist zertifizierte Lifestyle-Medizinerin und gleichzeitig auch Ernährungsmedizinerin mit chirurgischem Hintergrund der Charité Berlin und in München. Sie arbeitet derzeit im Bereich Digital Health als Medical Director bei Casper Health, einer digitalen Reha-Plattform. Mit ihr möchten wir heute über Casper Health und über die Entwicklung von einer Krankenversorgung hin zu einer Gesundheitsversorgung sprechen.
Tja, und außerdem gehen wir darauf ein, wo sich die größten Chancen in der Digitalisierung der Gesundheit verbergen könnten. Tobi und ich freuen uns natürlich auf das Gespräch. Lara, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute bei euch zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch. Bin schon ganz gespannt.
Willkommen. Ja, wir geben alles. Lara, stell dich doch mal unseren Zuhörern in eigenen Worten kurz vor.
Wurde ich auch schon oft gefragt. Die Frage ist mal, wie fasse ich es am besten zusammen? Mittlerweile nenne ich mich der Einfachheit halber nur noch die digitale Ärztin. Finde ich am besten zusammen. Also die digitale Ärztin, die sich der Zukunft der digitalen Medizin verschrieben hat, um das System für Patienten oder auch meine ärztlichen Kollegen zu verbessern. Und ja, wie komme ich dazu, das von mir zu behaupten? Ich bin eine ganz klassisch ausgebildete Ärztin. Hier am rechts der Isar in München habe ich studiert und habe meine Karriere begonnen. Und schon während des Studiums bin ich aber umorientiert, weil ich einfach riesige Chancen in dieser Digitalisierung gesehen habe, da auch das System so ineffizient war. Darauf komme ich vielleicht nachher nochmal genauer zu sprechen. Und hatte dann zwar trotzdem begonnen, klinisch zu arbeiten, mich dann aber interessengesteuert weitergebildet, mich dann mehr und mehr mit Digital Health beschäftigt, unter anderem Hacking Health in Berlin, war dort bei einem Verein aktiv für Hackathons etc. Habe eben meine Interessen weiter ausgebildet und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, dass ich bei Casper Health jetzt eingestiegen bin, also vor 2 Jahren, und mich wirklich nur noch 100% der digitalen Medizin und digitalen Produkten, also dem Heranreifen der Entwicklung von digitalen Produkten verschrieben habe mit meiner medizinischen Expertise.
Gut, aber jetzt bist du ja erstmal, wie du schon angedeutet hast, ganz klassisch ausgebildet zur Ärztin und du hast aber auch da ganz spannende Themen und zwar Ernährungsmedizin. Du warst chirurgisch tätig und Lifestyle-Medizin. Lifestyle-Medizin interessiert mich jetzt natürlich am meisten. Also, was kann ich darunter verstehen?
Lifestyle-Medizin ist eine ganz tolle Bewegung, die es aber noch nicht so sehr in Deutschland gibt, kommt aus dem angloamerikanischen Raum, also in USA, in UK und in Australien. Das ist ziemlich groß, eine Bewegung von den Hausärzten, muss ich am einfachsten gesagt. Und es bezieht sich wirklich auf also Lebensstil. Da es einfach so ist, die lebensstilbedingten Erkrankungen, die häufigsten sind, die wir, die Gesellschaft haben, also ein Bluthochdruck zum Beispiel, ein Diabetes, die sind lebensstilbedingt. Das heißt, die Therapie davon sollte eigentlich auch eine Lebensstiländerung sein und nicht einfach die Metforminpille bei Diabetes zum Beispiel oder der Blutdrucksenker, sondern was bringt etwas? Lebensstiländerung, das heißt Sport, Ernährung, Stresshygiene, Schlaf etc. Und Lifestyle Medicine ist wirklich, also geht darum, wie bringe ich meinen Patienten bei, was er jeweils machen muss bei diesen Erkrankungen bis hin zur Depression. Und ich habe damals das Examen dafür in England auch gemacht, weil ich davon eben gehört hatte, das unfassbar spannend fand und das ganz gut auch zu meinem Interesse der Prävention und der Ernährung gepasst hat. Und ich finde es heute noch super und das kann man halt total toll im digitalen Kontext dann auch umsetzen.
Na gut, jetzt muss ich aber ganz ketzerisch mal sagen, selbst heute steht im großen Buch der inneren Medizin, und da steht da, glaube ich, seit 300 Jahren drin, bevor Sie den Patienten medikamentös behandeln hinsichtlich eines Bluthochdruckes, weisen Sie ihn auf eine Lebensstiländerung hin.
Das,
da wird ja jetzt jeder alteingesessene Hausarzt sagen, ja, naja, Also das habe ich aber auch schon vor 40 Jahren dem Patienten gesagt.
Genau, das stimmt, aber das hält jetzt wieder mehr in den Vordergrund. Also das ist ja alles nichts Neues. Wenn man sich mit Ayurveda beschäftigt, dann sieht man, ach, das haben die vor 2000 Jahren eigentlich genauso gesagt. Aber es rückt in den Hintergrund. Die auch viele Ärzte sind sich denen nicht mehr bewusst, ist das falsche Wort. Ihnen fehlt eigentlich die Zeit, das anzusetzen, das anzuwenden. Und es andere Dinge sind einfach einfacher geworden. Die Pille ist einfacher geworden. Mhm. Und jetzt, Lifestyle Medicine verändert nicht das System. Das ist auch das Problem an diesem Fach sozusagen. Aber es rückt das Thema wieder in den Vordergrund. Und dann denke ich zumindest mit der Digitalisierung, kann man sich das System entsprechend verändern, dass das wieder leichter möglich ist, eben diese Ansatzpunkte an den Patienten zu bringen.
Also ich gebe dir da völlig recht. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan der Präventionsmedizin und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass viele Ärzte eine Lifestyle-Änderung letztendlich besprechen, aber gar nicht genau sagen, was da genau im Körper passiert. Also warum soll man zum Beispiel Ausdauersport treiben bei einem Diabetes mellitus oder bei Bluthochdruck? Oder warum lohnt es sich, mal über seine Ernährung nachzudenken? Was ich ganz spannend finde bei der ganzen Geschichte, es gibt irgendwo einen großen Philosophen, einen Griechischen, der hat vor 2000 Jahren schon gesagt, und sie erflehen sich die Gesundheit von ihren Göttern und merken nicht, sie haben sie in der eigenen Hand. Also von daher.
Das ist ein guter Satz, ja.
Da sind wir halt dran. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du siehst, dass die Lifestyle-Medizin vor allen Dingen sehr gut in der Digitalisierung umgesetzt. Wie meinst du das?
Also ich sehe die Chancen dafür, dass es in Digitalisierung umgesetzt werden kann. Das zeigt sich jetzt auch in einigen Digas, die jetzt auch schon auf dem Markt sind oder bald auf den Markt kommen. Also da kann ich es gerade Liva Healthcare nennen. Das ist aber noch ein Produkt, also das wird es, glaube ich, im Laufe des Jahres auf den deutschen Markt treten. Coaching bei chronischen Erkrankungen mit Fokus auf Lebensstiländerung. Und darum geht es letztlich bei dieser Lifestyle Medicine. Und wenn Ärzte in ihrem Hausarzt-Setting das nicht mehr leisten können, das zeitlich, dann kann eine App zum Beispiel helfen, wo ein Coach dabei ist, der im Hintergrund auch betreut und bei den Patienten dranbleibt, damit sie auch die Motivation behalten und die richtige Beratung hinsichtlich Ernährung, Bewegung etc. bilden kann. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatzpunkt, weil bei dieser Faktor Zeit, den niemand mehr hat in diesem System, der durch eine kluge App, die gut aufgebaut ist und ein gutes Produkt, dann Entlastung geben kann und echt helfen kann.
Das ist sehr spannend und ich glaube, das passt auch dazu, liebe Lara. Du möchtest ja, dass unser aktuelles medizinisches System, wie es vorhanden ist, eher von einer Krankenversorgung zu einer Gesundheitsversorgung hin sich entwickelt. Passt das da rein oder was genau meinst du damit?
Doch, das passt da rein. Also das ist natürlich die ganz große Vision, die ich da habe. Aber ich glaube, mit Vision leben wir alle, das brauchen wir auch alle, um nicht um täglich aufzustehen, aber zumindest um zu wissen, warum wir das Ganze machen und wohin soll es denn gehen. Also mit einem Grund, warum ich digitale Ärztin geworden bin, war dieses ineffiziente System sowohl für Ärzte, die hohe Arbeitsbelastung und die schlechten Arbeitsbedingungen, aber auch für die Patienten, dass die ja wirklich, das System ist jetzt halt so aufgebaut, das hört ihr jetzt auch nicht zum ersten Mal vermutlich, es ist gerade auf also diesen ICD-10-Kodierung basiert, auf Diagnosen basiert. Wir alle wissen, oder zumindest in diesem Kreis wissen wir, dass Operationen oft mehr Geld bringen als präventive Maßnahmen und als konservative Maßnahmen. Also die Hüftoperation, das ist das klassische Beispiel. Und Therapien beginnen heute auch erst, wenn die Krankheit da ist. Und das ist, also daran haben wir uns schon gewöhnt. Aber genau da sehe ich eben durch Digitalisierung Ansatzpunkte, das zu ändern. Und das war ja mit ein Grund, weshalb ich eben meine Kraft und Energie jetzt entsprechend auf der anderen Seite einsetze. Denn gerade durch die Digitalisierung oder auch das Stichwort Precision Medicine oder Precise Targeting sozusagen können Patienten zielgenau erreicht werden. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mich jetzt auf tracken kann und Daten erheben kann über meine tolle Apple Watch, wenn ich die überhaupt habe, sondern es geht auch darum, dass gewisse Angebote zielgenau an mich gerichtet werden. Also an dem Punkt sind wir noch nicht, aber das ist, also meine ich, sind wir noch nicht, aber das ist möglich, dass durch das zielgenaue Targeting und zielgenaue Überprüfung der Maßnahmen, Analyse, Verbesserung der Maßnahmen, zum Beispiel ein rauchender Diabetiker bestenfalls abgeholt werden kann und so gut betreut werden kann, dass er sein Leben ändert und gewisse Dinge in die Hand nimmt und zwar dauerhaft. Und aber da wird nicht jede Maßnahme greift bei jeder Person gleich. Wir sind verschiedene Persönlichkeitstypen, wir haben verschiedene motivationale Aspekte. Und da kann eine KI, ein Algorithmus etc., davon bin ich überzeugt, ganz, ganz viel erreichen. Und wenn man da entsprechend auch schon früher ansetzt, kommen wir dann wirklich auch zu einem Gesundheitssystem durch eben Datenanalyse und Anfangen von Maßnahmen, bevor, also präventive Maßnahmen, bevor die Krankheiten entstehen. Und dazu noch als letzten Satz, als letzten Gedanke, diese Arzt-Patienten-Bindung kann gebessert werden. Und auch eines der bekannten Stichwörter, Value-Based Healthcare, ist ja auch wirklich ein Kerngedanke der digitalen Medizin und der Transformation. Und da, daran glaube ich eben, genau.
Jetzt bist du bei Kaspar Hals, aber eigentlich am anderen Ende.
Das stimmt, ja.
Des Verfahrens. Du bist ja da in der Rehabilitation, das heißt im Prinzip nach der Erkrankung in der Aufbauphase, allerdings hier spannenderweise in der digitalen Reha. Wie sieht deine Arbeit denn dort aus? Wie arbeitest du konkret als Ärztin und wie muss ich mir das vorstellen?
Also meine Arbeit dort konkret die letzten 2 Jahre war zweigeteilt. Meine Rolle hat sich auf halbem Weg ungefähr nochmal geändert. Aber was habe ich letzten Jahre gemacht? Ich war unter anderem verantwortlich für die Content Creation, sprich kleine oder größere Filme, Seminare, Patienten-Edukation für Patienten produzieren mit einem Content-Team. Also damit verantwortlich für die Auswahl der Themen, wie stellt man das patientengetreu sozusagen dar. Wir haben Konzepte erstellt, gerade zu Corona-Zeiten, was super spannend war, ein Atemtherapie-Konzept, da ich als Ärztin wusste, dass Atemtherapien, also eine Atemreha sehr einen sehr großen Effekt hat, es aber zu wenig Plätze gibt und die auch selten bewilligt werden. Und wir alle wissen, dass die letzten 2 Jahre eine gewisse Erkrankung sehr auf die Atemwege abzielt sozusagen. Und da war es dann ganz, ganz toll, digitale Atemtherapiekonzepte zu entwerfen, die entsprechende Entlastung geben können dafür oder Corona-Konzepte. Ich habe das C-Level unter anderem beraten für strategische Entscheidungen, von wegen soll Kaspar eine DIGA werden, ja, nein, Medizinproduktzertifizierung, ja, nein, Public Spokesperson, also öffentliche Auftritte und dann auch wirklich nochmal die Produktentwicklung auf die Patient Domain in meinem Falle bezogen und Kooperation mit strategischen Partnern. Das sind so die Felder, um die wichtigsten Felder zu benennen, genau, meine Tätigkeiten. Da ist schon wichtig, ein medizinisches Wissen zu haben, um das entsprechend auch umsetzen zu können, verstehen zu können.
Und wie ist es momentan der aktuelle Stand? Also das ist ja gerade schon gesagt. Es gibt die Möglichkeit, im DIGA-Verzeichnis aufzutauchen, aber ist das tatsächlich euer Ziel oder wollt ihr das eher umgehen? Das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, du brauchst ja Qualifikation, QM und so weiter und so fort.
Genau. Also da hatten wir uns erstmal dagegen entschieden. Das war auch von Anfang an die Entscheidung, die wurde jetzt 2-mal reevaluiert und wir sind dabei geblieben, dass wir das aus der 2. Reihe erstmal beobachten, beziehungsweise es für uns aktuell, das heißt aber nicht für immer, keine Relevanz besitzt. Und aus welchen Gründen besitzt keine Relevanz? Du hast bereits erwähnt, das ist ein sehr großer Aufwand. Und wir sind in der glücklichen Lage, wir müssen diesen Aufwand nicht unbedingt betreiben. Wofür wir uns entschieden haben, ist die Einführung des QMs und die Zertifizierung als Medizinprodukt, da das als nötig und notwendig angesehen wird. Da sind wir gerade auch dabei. Aber Kaspar ist ein DRV-Produkt. Wir werden von der DRV, von der Deutschen Rentenversicherung, bezahlt. Wir sind damit losgelöst von der GKV, von dem System. Das heißt, wir brauchen die DIGA-Erlöse zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und deswegen ist es strategisch sinnvoller für Kaspar, den DRV-Markt erstmal noch weiter zu erobern, sich hier zu festigen. Und dann entsprechend kann man weitere Felder begehen.
Okay, das finde ich spannend. Das heißt, ich habe das richtig verstanden. Mhm. Der Deutsche Rentenverbund ist quasi euer Auftragsgeber.
Über einen Umweg, ja. Wir sind eine SAS-Plattform. Wir kooperieren direkt mit Kliniken. Das heißt, wir arbeiten mit Kliniken zusammen. Die Kliniken wiederum können durch uns Patienten digital betreuen und werden von der DRV für die Patienten erlöst, bekommen einen Erlös. Und wir wiederum bekommen einen Share davon, einen Anteil natürlich, wenn die Patienten digital betreut werden. Sprich, die DRV gibt uns nicht direkt das Geld, aber über die Klinik ist die DRV unser Geldgeber letztlich.
Tobi, wir haben alles falsch gemacht.
Ja.
Aber wir gehen an die DRV ran.
Ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben.
Ja, gut.
Liebe Lara, es ist ja auch immer die Frage, wie Ärzte in den ganzen Prozess eingebunden sind. Einmal auf Seiten der Entwicklung, gegebenenfalls ist das auch nicht so wichtig, oder eben auch nachher in der Nutzung der App. Und zweite Frage wäre, ob du das Gefühl hast, dass solche Apps wie Casper Health, wie es macht, dass vielleicht Schulmedizin sogar in den Hintergrund gedrängt werden könnte. Und ist das was Positives, was Negatives? Was denkst du?
Also zuerst auf die erste Frage zurückzukommen, haben Ärzte Zugriffe auf oder sind die Ärzte in einem Workflow entsprechend integriert? Also bei der Produktentwicklung sind sie teilweise integriert, zuletzt durch mich natürlich als Ärztin bei Casper arbeitend, aber auch immer in ganz enger Zusammenarbeit mit den Kliniken. Wobei, das ist auch ein Reha-Produkt und es ist ein technisches Produkt, sprich, die medizinische Komponente muss nicht zu 100% in allen Bereichen abgedeckt sein. Ähnlich wie auch bei euch, Tobias, in dem Produkt. In der eigentlichen Nutzung der App, Ärzte, also klar, sie sind integriert, sie haben auch immer Zugriff auf die Ergebnisse, wenn sie das möchten, können auf ihr Dashboard gucken, etc. Und wissen auch immer, in welcher Einrichtung, wie oft die Patienten betreut sind. Es arbeiten aber nicht nur Ärzte mit unserer Anwendung, sondern und vor allen Dingen die Therapeuten. Also es ist, ich sage mal, Casper ist keine Physiotherapie-App, es ist deutlich mehr, aber ein ganz großer Anteil von dem, was wir bieten, sind bewegungstherapeutische Inhalte. Und den Bewegungstherapieplan, den erstellt eben klassischerweise der Ergotherapeut oder Physiotherapeut. Sprich, die sind alle ganz, ganz eng in dem Workflow drin und können entsprechend auf die Patienten zugreifen. So, und dann die Frage, wird die Schulmedizin verdrängt durch Anwendungen wie Casper oder Ähnliches? Also absolut ganz klares Nein, sie werden nicht verdrängt. Ich beziehe es mal nur auf Casper, aber es gilt eigentlich bei fast allen, auch bei einer telemedizinischen Arztkonsultation, Teleklinik zum Beispiel. Für mich ganz klar die einzige Lösung, die funktionieren wird auf Dauer, ist die hybride Lösung, also ein hybrides Arzt-Patienten-Setting. Denn, also ich habe in einem Studium schon gelernt, diesen Satz, keine Diagnose durch die Hose. Das heißt, ab und zu musst du den Patienten einfach sehen. Und es gibt natürlich leichte Diagnosen, kleine Dinge. Dafür braucht es diesen persönlichen Kontakt nicht unbedingt. Bei einer Betreuung von bekannten Patienten ist Telemedizin auch ganz toll. Aber allein schon für die Bindung ist es wichtig, sich ab und zu sehen. Sprich, eine Verdrängung der Schulmedizin wird auch durch Casper Health nicht ganz stattfinden. Also es wird eine Ergänzung stattfinden. Das ist bei Casper Health ganz, um das da nochmal ganz genau zu sagen. Wir kooperieren ja mit den Kliniken. Das heißt, ganz digital könnten wir gar nicht überleben, sage ich mal. Wir brauchen die Kliniken, wir brauchen die Patienten, dass dann Patienten von dem analogen Setting ins Digitale übertreten. Und bei uns wiederum sitzen auch echte Menschen, echte Therapeuten, die Therapie erstellen, den Kontakt haben. Also Hybrid ist für mich die Lösung.
Wer genau sind denn eure Patienten? Also wer nutzt die App und inwieweit könnt ihr schon absehen, dass ihr auch wirklich davon profitieren? Und wie haltet ihr den Datenschutz oder haben die Sorge, dass der Datenschutz nicht eingehalten wird? Drei Fragen hintereinander, genau.
Ich versuche mir alles zu merken. Also wer sind unsere Patienten? Das ist erstmal leicht beantwortet. Wir sind ja im DRV-Segment, wie ich vorhin meinte. Die Deutsche Rentenversicherung hat den Satz Reha vor Rente. Das heißt, wir haben alle, sind Patienten im arbeitsfähigen Alter. Das heißt, und da ist also der Großteil, die meisten kommen erst in der Rente ab 40. Das heißt, die sind alle zwischen 40 und 67 ungefähr. Und der Peak ist, meine ich, bei 50 circa. Da sind wir auch schon bei Patienten, die digital affin sind. Wir haben auch gemerkt, das Alter setzt keine Grenze. Wir haben durchaus Patienten am älteren Ende, die mit Casper super umgehen können. Das Produkt wurde aber auch so gebaut, dass es wirklich leicht anzuwenden ist. Und natürlich die Patienten sind alle Patienten, die eine Reha-Maßnahme hatten. Die allermeisten waren in der Klinik, zum Beispiel nach einer Operation oder Ähnliches und brauchen danach noch eine Nachsorge zur Therapieverstetigung, also zur Verstetigung der Therapieziele. Und da bietet sich oft das digitale Setting an, was eben viel flexibler ist und man nicht mehr so ortsgebunden ist, also man nicht mehr dreimal pro Woche wohin fahren muss, um ein Seminar zu besuchen oder in die Gymnastikstunde zu gehen. Genau, und dann noch hat sie noch gefragt wegen dem Datenschutz in Bezug auf unsere App. Also
ja, insbesondere die Sorge der Patienten. Also ich denke, dass ihr schon Datenschutz betreiben werdet. Aber tun wir nicht.
Sagen Sie, also nein, wir sind Marktführer im Reha-Bereich und Datenschutz ist nicht interessant für uns. Nein, natürlich nicht. Natürlich
und brauchst
nicht.
Du welche, Heidi?
Also Datenschutz hat natürlich oberste Priorität bei Casper Health und entsprechend könnten wir dieses Produkt auch nicht platzieren. Aber um auf die Patienten zurückzukommen, also ich habe zu keinem Zeitpunkt Bedenken mitbekommen. Und es deckt sich auch mit dem, was ich in anderen Studien gelesen habe oder Ähnlichem. Also die Patienten, die mit Casper arbeiten, haben mit dem Datenschutz eigentlich keine Probleme. Da gab es auch beim Feedback ehrlich nie Nachfragen oder Ähnliches. Also zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Es werden aber auch, muss man sagen, über Casper wenig sehr persönliche oder sehr intime Daten abgewechselt. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht so, dass ich meine persönliche Diagnose, weshalb ich in der Reha wäre, in die App eintippen würde. Also solche Daten werden nicht innerhalb der App direkt kommuniziert. Das wird dann vielleicht telefonisch mit dem Therapeuten kommuniziert, aber nicht direkt da. Deswegen ist, glaube ich, auch datenschutzrechtlich für die Patienten nicht sehr bedenklich.
Gut, aber das bringt mich jetzt direkt zur nächsten Frage. Also, der Tobi und ich, wir sind ja mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, dass die Reha eigentlich kurz vor der Tür steht. Und jetzt sind Tobi und ich aber zwei völlig verschiedene Personen. So, inwiefern kann denn jetzt die App individualisiert werden? Also was gehen da für Parameter ein vom Tobi? Welche Parameter gehen vom Doc Esser rein?
Ja, gute Frage. Die App, die kann... wird insofern individualisiert, da wir, man mag es vielleicht gar nicht glauben, aber wir haben wirklich noch echte Menschen auf der anderen Seite sitzen. Also wir arbeiten mit keinem Algorithmus zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass Casper dort nicht hin will. Also das Ziel von Casper ist auch die digitale Therapieplan-Generation, Datenbasis etc. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind wir wirklich noch mit Therapeuten, die entsprechend Akten der Reha-Patienten entweder also zugesendet bekommen, eine Einsicht bekommen nach Einverständniserklärung der Patientin natürlich, die sich entsprechend einlesen, die Patientin kontaktieren und den Therapieplan erstellen. Das heißt, also es ist natürlich gibt es hier die Informationsweitergabe zum Beispiel, also Alter, Diagnose, Grund für Nachsorge etc. pp. Und das Gespräch mit Patientin, aber das wird nicht standardisiert sozusagen vom Patienten in die App eingegeben. Das ist der Unterschied zum jetzigen Zeitpunkt.
Liebe Lara, wenn wir hier schon mal jemand so Innovativen und Erfahrenen bei uns im Podcast haben, da wollen wir dir doch die Frage stellen, wo du die größten Chancen und Potenziale siehst in der Digitalisierung und vielleicht auch ein bisschen, wo müssten wir denn noch was ändern, damit das noch schneller und weiter vorangeht? Was denn?
Also wir bewegen uns jetzt vom Reha-Markt weg und sagen ganz allgemein in der digitalen Medizinwelt. Wo sehe ich große Chancen, große Potenziale in der Digitalisierung? Unter anderem in der sicherere Diagnose. Also Diagnosen können und werden treffsicher gestellt werden, zum Beispiel durch AI-gestützte Bilddiagnosen, aber auch durch Anwendungen wie Ada Health zum Beispiel, die ja auch für Ärzte Anwendungen haben, um eine bessere Erkennung von seltenen Krankheiten zu gewährleisten. Also dadurch kommen wir zu einer Minimierung der menschlichen Fehler, das ist auch im Krankenhaus abläuft. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann die Entlastung der Healthcare Professionals, also des medizinischen Fachpersonals, inklusive der Pflege, unter anderem auch durch eine Entbürokratisierung oder auch durch bessere Arbeitsabläufe oder was ich eben gerade gesagt hatte. Das sind für mich so die ganz, ganz großen Chancen. Dann natürlich, wie eingangs erwähnt, ein wichtiges Thema ist diese Sick Care to Healthcare Möglichkeit. Mhm. Also wir haben, Da vergisst man aber ganz leicht, das muss ich mir auch selbst immer wieder in Erinnerung rufen, wir befinden uns ja, also in der Digital Health Welt, vor allen Dingen in Berlin, aber auch generell, ist man doch in einer gewissen Blase sozusagen. Wir kennen uns ja alle sehr gut aus. Da vergisst man aber leicht, dass gerade dieser Gedanke Sick Care to Healthcare, nur weil wir jetzt darüber sprechen, auch über Lifestyle Medicine, damit habe ich ja nicht automatisch eben den rauchenden Diabetiker mitgenommen. Das heißt,
den wir ja dann auch schon zu spät einfangen würden.
Genau,
geht ja eigentlich dann um gesunde Menschen, die du abholst und sagst, pass mal auf, deine Gesundheit ist aber nicht von Dauer.
Dafür musst du was tun. Und deswegen, also wohin sehe ich auch ein Risiko, dass in dieser ganzen Entwicklung auch mit Tragen von Wearables zum Beispiel, Datenerhebung und so weiter, dass wir nicht alle mitnehmen, sondern nur die affinen und die sich leisten können und wollen. Also da müssen wir, egal welches Produkt wir entwickeln, müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur die mitnehmen, die sowieso Lust darauf haben und ein Interesse daran haben. Denn sonst entwickeln wir jetzt eine Zweiklassengesellschaft, vielleicht sogar Dreiklassengesellschaft. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt noch.
Was ich ganz spannend finde, ja, entschuldige, du?
Ja, ich wollte auch sagen, dass die, was generell Potenzial sich auch darin, dass es wird sich immer mehr, also es wird sich immer mehr ein patient-centered Ecosystem bilden, also Patienten erhöhen den Druck, Patienten sind auf einmal so im Mittelpunkt, das waren sie davor noch nie, und das finde ich super spannend, weil auf einmal so ein Druck auf die Stakeholder, auf die Ärzte, auf die GKV und auf die PKV und auf die Regierung auch entsteht oder auch Pharmafirmen, und diese patient-centered Ecosystems jetzt mehr und mehr entstehen werden und der Patient immer wichtiger wird, und das ist auch nochmal wirklich ein Potenzial davon, ja.
Stimme ich dir absolut zu. Aber du hast es eben schon erwähnt, dass du ja aufgrund Metropolen man da auch in gewissen Blasen drin ist. Und das war ja da jetzt noch bezogen, dass es auf keinen Fall dazu kommen darf, dass es verschiedene Klassifikationen von Patienten beziehungsweise von Menschen gibt. Aber was für eine Rolle spielt eine Metropolenregion wie Berlin oder du bist jetzt, glaube ich, in München gerade aktuell im Bereich der Digitalisierung? Gibt es da Vorteile, Nachteile?
Ja, es gerade für mich eine
Was
ganz,
macht der Standort?
Ja, es ist eine sehr persönlich sehr, sehr passende Frage tatsächlich, da ich Anfang dieser Woche von Berlin nach München zurückgezogen bin, nachdem ich 6,5 Jahre in Berlin gewohnt habe. Und also meine Karriere in der Digital Health Welt begann in Berlin, und das war auch ganz wichtig so für mich. Das heißt, Metropolen sind wichtig. Eine Metropole wie Berlin ist auch wichtig, dass ich schon diese Szene dort größtenteils auffällt. Diese Szene baut sich gerade auch woanders auf. Da ist München zum Glück auch ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß ja, dass im Großraum von Köln gibt's auch eine ganz tolle Produkte, Startups und wirklich also Menschen mit einem ganz tollen Elan, die das vorantreiben. Das heißt, meiner Meinung nach, also Metropolen sind wichtig für dieses leichte Vernetzen, sich kennenlernen. Nimm Tobias und mich zum Beispiel. Sein Office war eine Straße entfernt von meiner Wohnung. Allein schon das zu wissen, das macht alles deutlich einfacher, den Kontakt aufrechtzuerhalten, sich kennenzulernen. Und daraus können dann wirklich schöne Dinge entstehen. Deswegen Metropolen, ja, sind wichtig, aber nicht unabdingbar, vor allen Dingen in Zeiten der Digitalisierung, auch bezogen auf diesen Podcast zum Beispiel. Wir nehmen ihn ganz digital auf. Jeder sitzt in seinem Zimmer, Bett oder ähnlichem, wie wir eben meinten. Das ist alles kein Problem mehr. Also die Grenzen verschwimmen. Darum glaube ich, so vor 6, 7 Jahren war es noch deutlich wichtiger. Jetzt ist es nicht mehr ganz im Vordergrund, aber die persönliche Note darf niemals verloren gehen. Und deswegen ist es mir persönlich auch wichtig, jetzt gerade diesen Hub, den wir in Berlin hatten, ist es auch ein Ziel von mir, das hier auch in München weiter aufzubauen und vielleicht mit Kollegen von mir, die in der Szene auch ganz groß sind, hier auch das eine oder andere Event zu organisieren, dass man auch der Blick auch in den Süden öfters mal kommt.
Also wir wünschen dir natürlich alles Gute und viel Erfolg in München, aber Berlin wird dich schon vermissen. Das
dürfen wir nicht vergessen. Ach ja, ich vermisse Berlin auch. Dankeschön, Tobias. Ich vermisse Berlin auch schon ein bisschen. Es war eine lachendes und weinendes Auge, muss ich sagen. Und ich komme ganz oft wieder zu Besuch. Lab ich beruflich ein, dann bin ich wieder oben.
Also ich möchte mal einwerfen, Korschenbroich mit Dehnungs-E ist auch immer eine Reise wert, wer den Niederrhein mal kennenlernen möchte. Ist quasi wie eine Metropole Berlin, hat nur nicht ganz so viele Einwohner. Ich glaube, wir sind bei 25.000.
Kannst du den Namen bitte nochmal wiederholen?
Korschenbroich mit Dehnungs-I, mein Lieber. Da ist die Welt noch in Ordnung, sage ich euch. Yeah. Lara, du hast einen Podcast gehabt, Visionäre der Gesundheit. Und dafür hast du Faktencheck-Artikel geschrieben. Da wirst du ja auch wirklich gute Leute kennengelernt haben. Was ist dir da so letztendlich hängen geblieben von den ganzen vielen Vorreitern und Pionieren?
Da gab es einige natürlich, die Themen, die bei mir persönlich, die mein persönliches Interesse gecatcht haben, sind mir eben nochmal mehr in Erinnerung geblieben. Und was für mich sicherlich die wichtigste Begegnung dank des Faktenchecks und dank Podcast war, der Ayurveda-Faktencheck. Da hatte ich, glaube ich, Naturheilkunde in Ayurveda im digitalen Zeitalter einen Artikel geschrieben. Das war Januar diesen Jahres, Entschuldigung. Und da hatte ich einen gewissen Dr. Bauhofer kennengelernt. Den hatte ich über meine Research gefunden. Und er war und ist tatsächlich der erste richtige Ayurveda-Arzt gewesen in Deutschland, der jetzt auch in München sitzt. Und das war eine ganz, ganz tolle, auch für mich immer noch andauernde Begegnung, wodurch ich unfassbar viel bei Ayurveda nochmal gelernt habe und auch letztlich zur Meditation gefunden habe, etc. Durch Gespräche mit ihm hat es ja für mich ein ganz neuer Kosmos wirklich aufgetan. Also das ist, da war ich diesen Faktenchecks extrem dankbar. Und ansonsten das Thema Epigenetik, da bin ich auch bis heute noch mit jedem im Austausch. Da hatten wir, glaube ich, vor 2 Jahren einen Faktencheck. Epigenetik wiederum hat auch viel mit Ernährung, mit Lifestyle-Medizin zu tun und eben wie lebe ich mein Leben entsprechend, wie gesund oder krank bin ich. Und das waren 2 Themen, die ich ganz, ganz toll fand, neben vielen anderen.
Was ich ganz spannend finde, das ist ja dann ausgerechnet, das sind ja ausgerechnet dann Thematiken, die ja wenig digital sind, was uns jetzt auch schon zur vorletzten Frage leider bringt. Und zwar, was ist denn deine liebste analoge Gewohnheit, die sich auch zukünftig nicht digitalisieren lässt?
Das kann ich sofort sagen. Post-its mit To-Do-Listen.
Also dieses Post-it, ne? Das ist aber echt so ein Ding. Also.
Es kann auch ein Notizbuch sein, aber Notizbuch, handschriftlich To-Dos aufschreiben, Gedanken aufschreiben und durchstreichen. Das so organisiere und strukturiere ich mich.
Ja. Ich finde das sensationell. Ich habe das auch probiert. Ich kann meine scheiß Schrift einfach nicht lesen. Also das bringt mir nichts.
Nee, das ist ich komme davon auch nicht weg. Das ist, und das macht auch digital nicht so viel Spaß und hat nicht diesen Effekt. Also ja.
Und das aktive Aufschreiben und Durchstreichen.
Genau, das aktive Aufschreiben und Durchstreichen ist irgendwie, das ist das Ding, das hilft mir wahnsinnig, meinen Tag eben auch viel geschafft zu bekommen. Also davon, das ist die analoge Gewohnheit, die werde ich nicht aufgeben.
Mach's rein.
Liebe Lara, das macht das sehr sympathisch, denn das Schönste daran an den Post-its ist ja, wenn man sie zerknüllen darf.
Ja, das da gebe ich dir recht, das Problem ist oft, danach folgt dann oft noch ein zweiter, den du irgendwo entdeckt hast, von wegen, ach, da geht's noch weiter. Aber trotzdem, wir mögen Post-its und wir mögen To-Do-Listen.
Ja, da waren sie unsere Herausforderung. Liebe Lara, das führt uns zur letzten Frage dieses Podcastes. Und zwar ganz persönlich, wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft?
Dass es noch ein langer Weg ist, der komplex und divers ist. Also wir werden da, es gibt schnelle Wins wird es geben, wie man leider so schön sagt. Aber es wird noch ein langer und komplexer Weg sein und der ist vielfältig. Aber er ist super spannend und bietet unfassbar viele Chancen. Auch gerade für die, die es vielleicht noch gar nicht sehen, dieses Potenzial, also eben die auch abgeholt werden müssen oder auch Ärzte, die der Digitalisierung noch nicht so offen sind, dass die alle werden merken, dass es in eine ganz, ganz tolle, ganz gute Richtung geht und dieses Umdenken, was uns bevorsteht und diese Transformation, die wir auch jetzt schon haben, dass die uns ein ganz neues Zeitalter der medizinischen Versorgung ermöglichen wird und darauf freue ich mich sehr.
Liebe Lara, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen.
Ich hoffe, ihr habt mitbekommen oder gemerkt, dass ich eine große Freude an dem Gespräch hatte.
Das haben wir auf jeden Fall. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Lara Meyer, ihres Zeichens Medical Director bei Casper Health und natürlich Tobias Leipold und
dem wunderbaren Doc Esser. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Bleibt in diesen Zeiten uns gewogen und vor allen Dingen gesund. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Tschüss.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion@diagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!